Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Richtig schön, dass ich das letzte Mal noch in Crailsheim sein darf vor der Ausreise. Ich habe noch 1,5 Wochen hier in Deutschland und dann geht's los. Ich freue mich tatsächlich drauf. Ich habe tatsächlich eine Dusche bei mir zu Hause. Aber wo er recht hat, ist, es gibt kein McDonald's. Okay, da leide ich schon schwer darunter. Deswegen jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin, so längere Autofahrten zur Gemeinde, nach dem Gottesdienst direkt McDonald's auftanken und dann halte ich 2 Jahre wieder durch. Genau, also ist auf jeden Fall gesünder, dort unten zu leben. Das definitiv ohne McDonald's, aber ich habe ja letztes Mal schon berichtet, ein bisschen von der Missionsarbeit. Ich werde es nicht wiederholen, aber ich dachte, ich zeige euch trotzdem 2 Bilder, die ganz aktuell sind, damit ihr auch auf dem neuesten Stand seid. Ich habe ja von dieser Schule berichtet, ich habe das Gebäude gezeigt, das Dach war noch nicht drauf und jetzt, wie ihr sehen könnt, das Dach ist endlich drauf. Das ist die Rückseite und das ist nicht das beste Bild, aber man sieht zumindest ein bisschen die Vorderseite. Das ist ein wichtiger Meilenstein, von daher wieder mal vielen, vielen Dank an euch, dass ihr das alles möglich macht und natürlich auch für das Gebet gerade, finde ich unglaublich wertvoll, dass ich diese Unterstützung von euch haben darf. Vielen, vielen Dank dafür. Aber das war es tatsächlich schon von der Mission. Mehr erzähle ich heute nicht, sondern es geht um das Wort Gottes. Und zwar, ich habe euch das Thema mitgebracht, Sicherheit im Glauben, Heilsgewissheit erfahren. Also wie kann ich Heilsgewissheit erfahren? Und zwar, wenn wir heutzutage über Glaube reden, zumindest in der Gesellschaft, dann ist es oft etwas Unsicheres. Wenn ich zum Beispiel sage, also meine Fußballmannschaft ist Manchester United, die spielen auch heute Nachmittag. Wenn ich sage, ich glaube, meine Mannschaft gewinnt heute, dann ist es gerade bei Manchester United was sehr Unsicheres. Okay? Das kann auch ganz in die gegenteilige Richtung gehen. Die können auch sehr gut verlieren heute. Also das ist Glaube für viele Menschen. Es ist etwas Unsicheres. Es kann so passieren, kann aber auch das Gegenteil passieren. Man weiß es nicht wirklich. Es ist ein unstabiles Fundament und man hat da keine Sicherheit. Aber wir sehen in der Bibel, wie Leute den Glauben definieren und da sieht man was ganz anderes. Okay, ich habe euch da 2 verschiedene Bücher mitgebracht und zwar Hebräer Kapitel 1 bzw. Hebräer 11 Vers 1. Was ist also nun der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Also wir sehen hier 2 Worte, die wichtig sind. Erstens, ja, es hat was mit Vertrauen zu tun, hat auch was damit zu tun, dass man gewisse Dinge tatsächlich nicht sieht, die sind nicht tastbar für uns in dieser Dimension, in dieser Realität. Und trotzdem schreibt der Hebräerbriefschreiber, er hat eine Überzeugung. Das ist also nicht etwas Unsicheres, sondern er ist überzeugt von diesen Realitäten, die er nicht sieht. Oder im 1. Johannesbrief, da gibt es 2 Verse, habe sie ein bisschen gekürzt, Kapitel 5, 13 und 5, 19 bis 20. Das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Oder wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und den einzig wahren Gott erkennen lässt. Also Johannes spricht davon, dass er weiß, dass gewisse Dinge wahr sind. Er weiß es. Und er schreibt diese Briefe, damit wir das auch wissen, was er weiß. Und zwar, dass wir das ewige Leben haben, wenn wir an Jesus glauben, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir durch Jesus Gott erkennen können und Gemeinschaft mit ihm haben. Also Johannes sagt nicht, ich glaube daran, ich weiß es nicht 100%, kann auch anders sein. Er sagt, ich weiß es und ich will auch, dass ihr genau diese Gewissheit habt, die ich auch habe. Das sind natürlich nicht Dinge, die man wissenschaftlich nachprüfen kann. Zum Beispiel, dass wir Kinder Gottes sind. Ich kann jetzt nicht mein Blut irgendwie zu einem Labor schicken, die machen einen DNA-Test und dann, ja, definitiv Kind Gottes. Kann man natürlich nicht machen. Das sind nicht wissenschaftlich nachweisbare Dinge oder wo der Himmel ist. Ja, man kann nicht durch ein Teleskop gucken und dann siehst du irgendwo so goldene Tore. Findest du auch nicht irgendwo, ja? Das kannst du nicht nachprüfen, so mit Logik, Rationalität oder Wissenschaft. Aber trotzdem will Johannes, dass wir Gewissheit und Sicherheit im Glauben haben. Mir geht es heute Morgen nicht darum, das apologetisch ranzugehen. Also sozusagen, was gibt es für logische und gute Gründe, dass das Christentum wahr ist? Also historische Glaubwürdigkeit der Bibel, historische Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu. Das ist gar nicht mein Ansatz heute Morgen. Das sind wichtige Dinge, kann ich euch nur ermutigen, euch damit zu beschäftigen. Aber ich will es eher einfach biblisch betrachten. Was für Sicherheiten gibt uns Gott aus seinem Wort, die uns helfen können, im Glauben stark zu sein und diese Gewissheit auch zu erleben? Wie kann Johannes diese Gewissheit haben? Wie kann der Schreiber des Hebräerbriefs sagen, er hat eine Überzeugung von diesen Realitäten? Deswegen, ich habe euch drei Punkte mitgebracht, die klassische Drei-Punkte-Predigt. Und der erste Punkt ist ganz einfach. Wir können Gewissheit haben wegen dem vollendeten Werk des Sohnes. Das vollendete Werk des Sohnes. Es gibt bei mir in der Nähe von, wo ich wohne, in Moyo, so eine Fähre. Es gibt dort leider noch keine Brücke. Das heißt, ich muss manchmal 2 Stunden warten, bis die Schlange da auf diese Fähre gekommen ist mit dem Auto und dann rübergekehrt ist. Und da wollen natürlich manchmal Leute mitfahren. Fragen, hey, darf ich mitfahren? Kannst du mich mitnehmen? Und wenn ich Platz habe, dann nehme ich sie auch mit. Und natürlich, diese Leute sind dann gefangen mit mir im Auto, können nirgendwo anders hin. Und natürlich kriegen die was vom Glauben mit, ja? Und die erste Frage, die ich stelle, meistens, ist, wie komme ich in den Himmel? Und das ist natürlich ein anderer Ansatz als in Deutschland, okay? Der Grund, warum ich diese Frage stelle, ist, weil dort alle Leute fromm sind. Okay, sie glauben alle an irgendwas. Manchmal sind es aus traditionelle katholische Kirche, manches Mal Muslime. Und das heißt, jeder glaubt an irgendwas Übernatürliches. Es gibt eine Ewigkeit. Und deswegen fange ich damit an. Hey, wie komme ich in den Himmel? Was sagt dein Imam darüber? Was sagt dein Priester darüber? Was denkst du? Und die Antwort, die eigentlich immer kommt, ist, versuche ein guter Mensch zu sein oder folge gewisse Regeln dieser Religion. Es sind natürlich immer so ein bisschen Variationen drin, so du sollst nicht stehlen, geh so und so oft in die Kirche oder in die Moschee, bete so oft am Tag. Also verschiedene Variationen, aber letzten Endes kommt es aufs Gleiche raus. Sei ein guter Mensch, versuch es zumindest und folge diese Regeln. Aber die Frage ist, wem vertraue ich für meine Rettung? Wem oder was vertraue ich? Und bei all diesen Antworten merkt man, wem diese Leute vertrauen. Sie vertrauen sich selbst. Weil sie im Prinzip sagen, ich mach das, ich mach jenes und deswegen kann ich in den Himmel kommen. Natürlich, Muslime sind sich nicht so sicher. Sie sagen dann, Inshallah, Allah weiß es, ich nicht so ganz. Und trotzdem, es ist immer auf sich selbst. Ich muss diese Leistung bringen, damit mich Gott irgendwie annimmt. Aber wer sich selbst vertraut, um gerettet zu werden, muss in Unsicherheit leben. Weil woher weiß ich, ob ich wirklich genug getan habe, um bei Gott anzukommen? Woher weiß ich, ob ich genug gute Sachen getan habe, um die schlechten irgendwie auszugleichen? Vielleicht habe ich ja eine schlechte Tat mehr begangen als gute und dann ist es wieder ungleich. Also man lebt in Unsicherheit. Und deswegen die einzig richtige Antwort hier, die Gewissheit mit sich bringt, ist Jesus. Es ist, wir sind gerettet und wissen, dass wir gerettet sind, wegen Jesus, aufgrund von seinem Werk am Kreuz und aufgrund seiner Auferstehung. Wir sehen es zum Beispiel in Römer 4, 25, da steht, wegen unserer Verfehlungen wurde er hingegeben. Wegen unserer Gerechtmachung wurde er auferweckt. Das heißt, ich weiß, dass ich gerettet bin, nicht weil ich die Leistung gebracht habe, sondern weil erstens Jesus ist am Kreuz für meine Sünde gestorben und er ist wegen meiner Gerechtmachung wieder auferweckt worden. Das heißt, seine Auferstehung ist der Beweis dafür, dass ich gerettet sein kann durch Jesus Christus. Seine Auferstehung zeigt, er hat den Preis vollkommen bezahlt. Der Tod konnte ihn nicht halten, das Gericht ist vorbei. Und das siehst du in den Worten Jesus selbst, als er am Kreuz hängt, Johannes 19, Vers 30, sagt er, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Amen. Das Werk der Erlösung. Jesus hat es geschafft, seine Mission am Kreuz zu erfüllen, die der Vater ihm gegeben hat. Er hat es geschafft, tatsächlich die Schuld der Menschen auf sich zu nehmen und den Preis dafür zu zahlen. In dem Wort vollbracht steht ja das Wort voll. Okay, wenn du ein Glas hast und du machst es wirklich voll, dann passt nichts mehr rein, oder? Und das hat das Wort vollbracht an sich. Das heißt, du musst nichts mehr hinzutun, um deine Rettung zu vollbringen. Jesus hat es schon geschafft. Es ist vollbracht. Der Weg zu Gott ist frei durch Jesus. Ich finde es so eine interessante Stelle in Matthäus 27, 51. Da steht, in diesem Augenblick zerriss der Vorhang des Tempels von oben bis unten in zwei Teile. Ich fand spannend, dass es nicht nur steht, der Vorhang zerriss, sondern es steht von oben bis unten. Also nicht nur zur Hälfte und du musst noch ein bisschen nachhelfen, damit es ganz reißt. Sondern durch den Tod Jesu wurde der Vorhang von oben bis unten zerrissen. Das war der Vorhang im Tempel, der den Weg ins Allerheiligste versperrte. Und jetzt durch den Tod Jesu ist der Zugang zum Vater frei. Wir dürfen reinkommen und seine Gegenwart genießen. Das heißt, der Grund, warum wir vielleicht manches Mal noch an unserer Errettung zweifeln, ist, dass wir immer noch auf uns selbst schauen. Und das tun wir manchmal als Christen. Wir machen einen Fehler, wir sündigen, machen irgendwas Dummes wieder und denken, oh Mann, bin ich wirklich gut genug, damit Gott mich annimmt, oder? Ich weiß, manchmal haben wir einfach diese Erfahrungen. Das ist so ein Reflex bei uns, denke ich. Aber lass uns nicht auf uns selbst schauen. Wenn wir Zweifel haben im Glauben, schau nicht auf dich selbst und wie unvollkommen du bist, sondern schau auf Jesus und wie vollkommen er ist. Und auf das, was er geleistet hat am Kreuz für uns. Das bringt Sicherheit. Schau auf Jesus, es ist vollbracht. Deine Annahme bei Gott hängt nicht von dir ab. Es hängt von Jesus ab, der alles vollbracht hat und wieder auferstanden ist. Der zweite Punkt ist, wir dürfen Gewissheit haben wegen dem zuverlässigen Wort des Vaters. Das zuverlässige Wort des Vaters. Es gibt so eine Stelle in 1. Johannes, Kapitel 5, die Verse 9 bis 11. Wenn wir schon menschlichen Zeugen glauben, dann dürfen wir ganz bestimmt dem glauben, was Gott sagt. Und Gott hat Jesus Christus als seinen Sohn bezeugt. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat die Zeugenaussage in ihm, in Gott. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, weil er nicht glaubt, was Gott über seinen Sohn ausgesagt hat. Und dies hat Gott versichert. Er hat uns das ewige Leben geschenkt und dieses Leben ist in seinem Sohn. Also dieser Text macht einfach deutlich, dass das Wort Gottes zuverlässig ist und er hat uns Zusagen gegeben, die wir auch Vertrauen schenken können. Das heißt, wir wissen, dass wir Christen sind und das ewige Leben empfangen, weil Gott es versprochen hat. So einfach ist es. Gott hat Versprechen gegeben und diese Versprechen sind zuverlässig und deswegen können wir das auch Glauben schenken. Gott selber hat seinen Sohn gesandt mit dieser Mission, uns Menschen von unseren Sünden zu retten. Das siehst du schon im Alten Testament prophezeit. Gott hat im Garten Eden zur Schlange gesprochen und gesagt, es wird ein Nachkommen der Frau sein und er wird dir den Kopf zertreten, du wirst ihm in die Ferse beißen. Jesaja prophezeit über einen Mann der Schmerzen, der für die Sünden der Menschen leiden wird. David prophezeit über die Auferstehung Jesu. Und Daniel prophezeit über einen Sohn des Menschen, der auf den Wolken des Himmels kommt, der alle Autorität über alle Völker bekommt. Das sind Zusagen Gottes im Alten Testament und wir sehen, sie erfüllen sich. sie werden tatsächlich wahr. Es bestätigt sich. In Johannes 14, 24 bis 26, da steht, wer mich nicht liebt, wird nicht tun, was ich sage. Vergesst nicht, meine Worte kommen nicht aus mir selbst, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Ich sage euch all diese Dinge jetzt, solange ich noch bei euch bin. Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also wir Christen, wir glauben ja an die Dreieinigkeit. Das heißt, wenn du die Bibel liest, da findest du die Worte des dreieinigen Gottes. Die Worte des Vaters, die Worte des Sohnes und die Worte des Geistes. Aber bei dieser Stelle, mir geht es einfach darum zu zeigen, das, was Jesus spricht und das, was der Geist spricht, kommt tatsächlich auch vom Vater. Das ist, was Jesus gesagt hat, die Worte, die ich zu euch rede, die kommen vom Vater. Und der Vater hat versprochen, zum Beispiel, jeder, der an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Er hat versprochen, Gnade mit allen Menschen zu haben, die zu ihm kommen und von Herzen Buße tun. Er hat gesagt, dass wir durch Jesus Vergebung empfangen und für gerecht gesprochen werden. Das sind Verheißungen, die Gott uns in unserem Leben gibt. Das sind Zusagen, die wir Vertrauen schenken können. Und auch da, wir dürfen uns nicht auf unsere Gefühle unbedingt verlassen. Okay, ich glaube, das muss man ein bisschen ausbalancieren. Wir kommen noch im dritten Punkt dazu. Aber Gefühle schwanken oft. Sie gehen hin und her. An dem einen Tag fühlen wir uns super und richtig gut und denken uns, ja, ich bin gerettet, Gott ist mit mir. Und am nächsten Tag fühlen wir uns richtig schlecht und denken uns, oh nein, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin, ich weiß nicht, ob ich gerettet bin. Und dann fangen wir an zu zweifeln. Wenn du dich auf deine Gefühle 100% verlässt, dann wirst du ziemliche Schwankungen in deinem Glauben erleben. Aber Gottes Wort hat ewig Bestand. 1. Petrus 1,25 sagt, das Wort des Herrn hat ewig Bestand und dieses Wort ist die Botschaft, die ich euch verkündigt habe. Also das Wort des Evangeliums, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir durch ihn gerettet sind, dieses Wort hat ewig Bestand und ist ein festes Fundament für deinen Glauben. Stell dich auf das Wort des Vaters und du gewinnst Sicherheit in deinem Glauben. Da sind so viele Verheißungen im Wort Gottes, die für uns da sind. Dass Gott Menschen annimmt, die zu ihm kommen. Ewiges Leben für alle, die glauben. Tägliche Vergebung. Seine Gegenwart mit uns. Er gibt uns Weisheit, wenn wir darum bitten. Er gibt uns Friede, Stärke in der Versuchung. Er gibt uns Freude. Er erhört Gebete. Er ist treu. Er ist für uns. All das sind nur Beispiele von den tausenden Verheißungen Gottes, die wir in der Bibel finden. Und einfach als letztes hier, um den zweiten Punkt abzurunden. Ich glaube, dass Gott uns auch auf praktische Weise helfen will, um uns an diese Verheißungen zu erinnern. Und ich weiß nicht, wie ihr das hier ausdrückt. Manche sagen Sakramente, manche sagen Verordnungen. Wir als Freikirche haben zwei davon. Und zwar, das ist die Taufe und das Abendmahl. Und ich glaube, das sind praktische Wege, die Gott benutzt, um auch uns im Glauben zu stärken. Es gibt natürlich andere Gründe, warum wir das tun, okay? Aber das ist ein Grund. Ja, das sind einfach symbolische Handlungen, die eine geistliche Wahrheit vermitteln und bestärken in unserem Leben. Zum Beispiel die Taufe. Okay, das könnt ihr selber nachlesen nach dem Gottesdienst, Römer Kapitel 6, so die erste Hälfte. Und da geht es darum, was die Taufe symbolisiert und zeigt. Wenn du unters Wasser gehst, zeigt es, dass du mit Jesus stirbst. Dein altes Leben wird begraben und wenn du aus dem Wasser kommst, es ist wie die Auferstehung Jesu, stehst du auch zum neuen Leben auf. Das heißt, jemand wird Christ, er bekennt sich zu Jesus und der erste Schritt ist dann, wird getauft. Und es ist einfach diese symbolische Handlung, die deutlich machen soll für diesen neuen Christen, was in seinem geistigen Leben passiert ist. Es bestärkt diese Entscheidung in ihm. Aber natürlich nicht nur für ihn. Sondern Taufe ist ja nichts Geheimnis, zumindest nicht in Deutschland. Es gibt andere Länder, wo es anders ist. Aber wir machen es normalerweise, auch die ersten Christen, öffentlich. Sie sind zum Jordan runtergegangen, wie ihr geht zur Jagd oder so heißt der Fluss hier. Es ist ein öffentliches Bekenntnis. Das heißt, auch die Christen, die hier sind und vielleicht 30, 40 Jahre mit Jesus unterwegs sind, sie sehen das und es hilft auch ihnen, sich zu erinnern, oh, das hat Jesus in meinem Leben getan. Das hilft auch da, den Glauben wieder zu stärken. Oder das Abendmahl, das Brot, der Wein, wir erinnern uns daran, dass Jesus gestorben ist für uns. Sein Leib zerbrochen wurde, sein Blut vergossen wurde zur Vergebung unserer Sünden. Und es ist einfach wieder eine sichtbare Erinnerung daran, was Jesus für dich und für mich getan hat. Diese Handlungen helfen uns daran zu denken, was Gott verheißen hat in seinem Wort. Und es kann Stärke bringen im Glauben. Natürlich ist da immer die Frage, was passiert, wenn ein Christ sündigt? Muss ich dann wieder gerettet werden? Nein, natürlich nicht. Wir Christen laufen in dieser Welt noch herum. Und es wird passieren, dass wir manches Mal fallen. Deswegen wird man ja auch nur einmal getauft und nicht jedes Mal, wenn man sündigt. Weil sonst hätten wir jeden Sonntag hier taufen und jeder in der Gemeinde müsste mal einmal durchlaufen und durchgeschleust werden. Machen wir natürlich nicht. Wir müssen nicht neu gerettet werden. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die ich ganz hilfreich finde, um das ein bisschen zu erklären. Wie geht ein Christ mit Sünde um? Oder was passiert, wenn jemand, der mit Jesus unterwegs ist, fällt? Was machen wir dann? Und zwar, es gab eine Zeit, wo Jesus dabei war, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und dann kommt er zu Petrus und Petrus weigert sich. Nein, nein, Jesus, du kannst mir noch nicht die Füße waschen, du bist der Meister und so, das geht gar nicht. Und dann sagt Jesus, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Und Petrus wird dann fast ein bisschen panisch und sagt, ja, okay, dann wasch alles in der Richtung. Aber dann sagt Jesus was ganz Wichtiges hier. Johannes 13, Vers 10. Jesus erwiderte, wer gebadet hat, braucht sich, ausgenommen die Füße, nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Ihr seid rein, allerdings nicht jeder hier. Also mit dem letzten Satz meint er natürlich Judas, der Jesus verraten hat. Aber der Punkt ist der, wenn jemand zu Jesus kommt, anfängt Jesus nachzufolgen, du bist gebadet. Deine Sünden sind weggewaschen. Du bist vergeben. Aber der Punkt ist ja der, wir laufen immer noch in dieser Welt herum. Und es gibt Staub. Okay, ich weiß, wir haben alle feste Schuhe hier in Deutschland. Damals Sandalen, ne, mit dem Staub, wird dreckig, die Füße. Man muss nicht den ganzen Körper unbedingt baden, aber die Füße eben schon. Wir laufen immer noch in dieser Welt herum. Wir werden Fehler machen als Christen. Wir werden mal in Sünde fallen. Aber wir müssen nicht wieder alles baden, sondern wir brauchen einfach tägliche Vergebung. Wir brauchen die tägliche Fußwaschung Jesu, indem wir zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich bin gefallen, bitte vergib mir. Und sein Wort hat uns verheißen, wer seine Sünde bekennt, da ist Gott treu und gerecht, dass er uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit und uns die Sünden vergibt. Das sind die Verheißungen Gottes. Oder wie Paulus sagt, wir dürfen lernen, das alte Selbst abzulegen und das neue Selbst anzuziehen. Und so gehen wir Christen mit der Sünde um. Wir bekennen es und gehen weiter unseren Weg mit Jesus. Aber wir dürfen uns auf das zuverlässige Wort des Vaters stellen, weil Gott nie lügt, sind seine Verheißungen immer wahr und sein Wort ist zuverlässig und hat ewig Bestand. Wir kommen zum dritten und zum letzten Punkt, und zwar das Zeugnis des Geistes. Und hier gibt es so zwei Aspekte, die für mich dazu gehören. Es gibt zum einen das Zeugnis von innen und auch das Zeugnis nach außen. Okay? Und ich fange einfach mit dem Zeugnis von innen an. Und zwar, wir haben gesagt, wir können unsere Gefühle nicht vollkommen vertrauen. Und das stimmt. Und trotzdem muss man das ein bisschen ausbalancieren. Gefühle, Emotionen, die sind ein Teil von uns. Die sind auch von Gott gegeben. Nur es ist was Gutes, was Schönes. Und natürlich geht es nicht nur um Emotionen, es geht auch um Überzeugungen. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist in uns wirken kann und innere Gewissheit und Bestätigungen geben kann, dass wir Kinder Gottes sind. Und zwar, ich will das an zwei Bibelstellen festmachen. Und zwar erstens Römer Kapitel 5, Vers 5. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Liebe ist ja unter anderem eine Emotion. Ja, Liebe zum Beispiel ist ein Gefühl der tiefen Zuneigung einer anderen Person gegenüber. Ich sage, es ist unter anderem eine Emotion, weil es ist nicht nur eine Emotion. Zum Beispiel, wenn Jesus sagt, liebe deine Feinde, ich glaube nicht, dass er damit meint, du sollst Schmetterlinge im Bauch haben, wenn du diese andere Person siehst. Ich glaube, das funktioniert nicht, okay? Ja, aber jeder hier kennt es, ihr wisst, es funktioniert nicht so. Sondern in dem Fall ist Liebe eine Entscheidung. Ich wünsche das Beste für die andere Person, obwohl sie es nicht verdient hat. Obwohl ich gerade nicht dieses schöne Gefühl für sie empfinde. Ja? Und trotzdem, es ist eben auch eine Emotion. Und ich glaube, hier gehört zumindest ein bisschen eine emotionale Ebene dazu. Der Heilige Geist gießt die Liebe Gottes in unser Herz hinein. Er verbindet uns mit dem Vater. Er schenkt uns Liebe für Gott, die wir nie haben könnten ohne ihn. Und er bestätigt, ja, Gott liebt dich. Er ist in deinem Leben und er ist für dich. Er wünscht das Beste für dich. Er gibt uns diese innere Gewissheit und Bestätigungen. Gott liebt dich. Und wir sehen es dann, die zweite Stelle in Römer Kapitel 8, Vers 15 bis 16. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selber bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also zum einen sehen wir ja, dass durch den Geist können wir aber Vater rufen. Und es geht hier nicht einfach darum, dass wir das Vater unser beten können. Vater unser im Himmel, geheiligt und so weiter. Das kann jeder beten. Das kann auch jemand beten, der gar nichts mit dem Glauben zu tun hat, kommt in Gottesdienst, betet halt mit, wenn wir das Vater unser beten. Kann jeder machen, okay? Gar keine Frage. So, es steht hier, wir dürfen durch den Geist rufen, aber Vater. Das Wort rufen kannst du auch mit schreien übersetzen, okay? Und das siehst du gerade in den Psalmen, wenn Leute in der Not sind, dann steht immer wieder geschrieben, sie rufen zu Gott. Sie riefen zu diesem Gott im Himmel um Hilfe. Es ist ein Ruf der Überzeugung, dass Gott dich sieht, dass er sich um dich sorgt, dass er dort ist mit dir in deiner Not. Und es ist eine Überzeugung, die der Geist in dein Herz legen kann. Wenn du ganz unten bist im Leben, Zweifel hast, wenn du Leid gerade durchmachst, der Geist Gottes hilft dir, zum Vater zu schauen und um Hilfe zu rufen. Ein Kind, was hinfällt und sich verlässt, das muss nicht da nachdenken, hey, wen rufe ich jetzt an um Hilfe? Das schreit instinktiv nach der Mutter, weil es weiß, da kommt meine Hilfe her. Und genauso ist es mit dem Geist. Er legt in uns diese Überzeugung, sodass wir instinktiv zum Vater kommen können mit unseren Nöten. Und dann steht, der Geist selber bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, es kann sein, dass Zweifel im Glauben kommen. Und ich glaube, das gehört auch zum Glaubensleben dazu in dieser Welt, dass Zweifel immer wieder da sind. Und trotzdem widerspricht es nicht, dass was wir gerade gesehen haben, der Geist Gottes lebt in dir. Und er gießt die Liebe Gottes in dein Herz aus. Er schenkt dir diese Überzeugung, dass du zum Vater gehörst, dass du sein Kind bist. Das ist also das Zeugnis nach innen. Aber es gibt dann, wie gesagt, das letzte, das Zeugnis nach außen. Und zwar, das ist einfach die Veränderung von unserem Charakter, die der Geist Gottes in uns vollbringt. Und zwar in Galater 5, 19 bis 25, das haben wir auch schon gestern in der Jugend ein bisschen angesprochen, für die, die da waren. Aber da beschreibt Paulus diesen Prozess der Veränderung, die der Geist Gottes in uns bewirkt. Er redet über die Werke des Fleisches, also was unsere alte sündhafte Natur macht. Und dann redet er über die Frucht des Geistes, Dinge wie Liebe, Freude, Freundlichkeit und so weiter. Und er sagt, das sind Dinge, die der Heilige Geist in dir hervorbringt, wenn er in dir lebt. Und wir sehen dann in Galater 5, 25, wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, sollen wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Das geschieht nicht von heute auf morgen, dieser Prozess, sondern es ist ein Prozess, wo wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, unser Leben für ihn öffnen und es zulassen, dass er diese Veränderung in uns hervorbringt. Wir lernen mit der Hilfe des Geistes, alte schlechte Gewohnheiten abzulegen und neue, gute, gottgefällige Gewohnheiten uns anzueignen. Das sind nicht deine Früchte. Ja, wir öffnen unser Leben, aber es ist die Frucht des Geistes. Es passiert, wenn der Geist Gottes in dir wirkt, dass diese Veränderung hervorkommt. Das heißt, der Heilige Geist ist wie ein Gärtner in deinem Leben. Ja, in Uganda habe ich ganz neu das Gärtnern entdeckt, weil es dort einfach nicht viel gibt. Das heißt, ich muss lernen, Unkraut zu jäten und dann Dinge zu pflanzen dort. Aber das ist genau das, was der Heilige Geist macht. Er nimmt den Unkraut aus deinem Leben raus, rupft es raus und pflanzt Neues. Gute Frucht, die Gott verherrlicht. Wir sehen es auch. Ich habe noch zwei Bibelstellen und dann komme ich zum Schluss. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Und zwar Matthäus 7, 18 bis 20. Da steht, an einem guten Baum wachsen keine schlechten Früchte. Ebenso wenig wie ein kranker Baum gesunde Früchte hervorbringt. Deswegen wird jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, umgehauen und ins Feuer geworfen. Ihr seht, man erkennt sie an ihren Früchten. Und es ist einfach eine Frage an uns. Siehst du die Veränderung des Geistes in deinem Leben, seitdem du mit Jesus unterwegs bist? Das musst du nicht von Tag 1 auf Tag 2 diese Veränderung sehen, aber langfristig, über die Jahre hinweg, siehst du eine Entwicklung in deinem Charakter zum Positiven, zu einem gottverherrlichenden Leben. Dein Verhältnis zur Sünde sollte anders sein. Wie gesagt, Christen werden immer wieder in Sünde fallen. Das gehört dazu, das ist normal in diesem Leben. Aber unser Verhältnis zur Sünde sollte anders sein. Hey, wenn du sündigst und es ist dir völlig egal, das ist ein Problem. Aber wenn du sündigst und du merkst, ey, das tut mir richtig leid, das tut mir weh, dass ich das gerade gemacht habe, das ist ein positives Zeichen. Es ist natürlich nicht gut, dass du in Sünde gefallen bist, aber es ist ein gesundes Zeichen, wenn es dir leid tut von Herzen und du Buße tun kannst. Versteht mich nicht falsch. Das muss man ein bisschen ausbalancieren mit dem ersten Punkt. Wir werden nicht durch unsere guten Taten gerettet. Überhaupt nicht. Da kommen wir zurück zum ersten Punkt. Wir stehen alleine auf den Kreuzestod Jesu. Durch ihn bin ich gerettet und nicht durch das, was ich mache. Aber ein Zeichen dafür, dass Jesus tatsächlich in mein Leben gekommen ist, ist die Veränderung. Es basiert nicht darauf, dass ich dann perfekt bin, aber es basiert darauf, dass tatsächlich Veränderung in meinem Leben stattfindet. Und wenn ich diese Veränderung sehen kann, ist es ein positives Zeichen. Ja, der Geist Gottes ist in mir. Er wirkt an mir. Er verändert mich. Wenn es dir leid tut, wenn du sündigst, hey, das ist ein Zeichen. Ja, der Geist Gottes ist in deinem Leben und er macht dich darauf aufmerksam. Da stimmt was nicht. Das ist ein positives Zeichen. Und einfach die letzte Stelle. Wir sehen es auch am Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. 1. Johannes 2, 4 bis 6. Wer sagt, ich gehöre zu Gott und befolgt dabei Gottes Gebote nicht, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Doch wer sein Wort hält, an dem zeigt sich Gottes Liebe in vollkommener Weise. Daran erkennen wir, ob wir in ihm leben. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Oder wie Jesus selber sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn unsere Liebe zu Jesus wächst, wächst auch unser Verlangen danach, gehorsam zu sein. Das ist ein absolutes positives Zeichen, dass Jesus in uns ist, dass seine Liebe in uns ist, wenn wir auch im Gehorsam wachsen. Auch wenn wir fallen, wir stehen wieder auf und gehen diesen Weg mit Jesus. Und ich will euch ermutigen, nicht nur eines von diesen Punkten mitzunehmen, sondern wenn wir wirklich Sicherheit im Glauben erleben wollen, dann brauchen wir alle drei Punkte. Es kann nicht nur auf ein Bein stehen, sondern es braucht drei stabile Säulen, auf der wir stehen können. Und zwar erstens das vollendete Werk des Sohnes. Es ist vollbracht. Jesus hat alles getan, was für deine Rettung notwendig war. Und zweitens, das zuverlässige Wort des Vaters. Gott lügt nicht. Sein Wort ist immer wahr. Und du darfst dich auf die Verheißungen Gottes in seinem Wort stellen. Und drittens, das Zeugnis des Geistes. Es ist der Geist, der in dir wirkt, um innere Überzeugungen zu wecken, dass Gott dich liebt, dass du Kind Gottes bist. Und er wirkt auch nach außen. Er bringt Veränderung in deinem Leben. Gute Früchte sollen hervorkommen. Und so siehst du, dass tatsächlich alle drei Mitglieder der Dreieinigkeit, alle drei Personen der Dreieinigkeit an uns wirken, um Heilsgewissheit zu schenken. Zweifel gehören tatsächlich zum Glauben auch dazu. Wir leben noch in dieser Welt voller Ungewissheit und trotzdem haben wir ein sicheres Fundament. Wir wissen, dass wir gerettet sind. Wegen dem vollendeten Werk Jesu, das zuverlässige Wort des Vaters und das Zeugnis des Heiligen Geistes. Lass uns zum Ende noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für die Sicherheit, die wir im Glauben haben dürfen. Dass unser Glaube nicht auf einem schlechten, wackeligen Fundament steht, sondern auf einem sicheren Fundament. Du hast alles getan, was notwendig war, um uns zu retten und dass wir diese Gewissheit in Christus erleben dürfen. Ich danke dir für Jesus, der alles vollbracht hat am Kreuz für uns, dass wir zu dir kommen können, Vater. Dass du uns liebst, dass du in uns lebst durch deinen Geist und uns sichere Zusprüche gibst durch dein Wort. Und ich bitte dich besonders für Leute, die heute Morgen zweifeln, die Fragen haben, die unsicher sind im Glauben. Ich bitte, dass du kommst in diesem Moment mit deiner Fülle des Geistes und sie erfüllst, sie ganz neu berührst, sie Sicherheit im Glauben gibst, sodass sie mit Freuden durchs Leben können, gehen können, weil sie wissen, ja, sie gehören zu dir, sie sind deine Kinder, sie sind errettet. Ich danke dir für diese Sicherheit, die du uns gibst. In Jesu Namen beten wir. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.